zur Predigt und dazu ein kleines Video. Was mir daran gefällt ist, unsere Herausforderungen für ein Ziel können sehr vielfältig sein. Und alle gehen nah. Wir sind ja beim Nehemia und dazu möchte ich mal einsteigen. Das Setting mit dem Kapitel 3, das habt ihr hier nicht drauf. Da machte sich Elishab, der hohe Priester, auf und seine Brüder, die Priester, und bauten das Schafftor, sie heiligten es, und setzten seine Torflügel bis zum Turm der 100 Heiligen, sie es bis zum Turm Hananels. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho, und ihm zur Seite baute Sakur, der Sohn Imris. Das geht so weiter, wer was wo wie baut. Und was man hier sieht, ist, dass alle Leute aus der Region sehr aktiv an der Mauer bauen. Und ich würde sagen, das ist auch ein gutes Sinnbild für die Gemeinde, die Mauer. Und auch ein Sinnbild für uns, für die Verschiedenheit, die wir haben. Und die verschiedenen Eigenschaften und Fähigkeiten. Und alle bauen einen Teil daran. Dann geht es allerdings weiter ins vierte Kapitel. Und da sieht man schon die ersten Herausforderungen. Und zwar machen wir das jetzt so. Also ich habe es vorhin abgesprochen. Anni kennt ihr ja alle. Ich habe etwas angewöhnt, mit ihr jeweils ein Kapitel zu lesen am Tag. In letzter Zeit nicht mehr so aktiv, aber wir machen das jeweils. Und wir wechseln jeweils ab, weil wenn jemand ein Kapitel lesen muss, ist es ein wenig viel. Gut, ich fange an. Als Sanballat und Tobia und die Araber Ammoniter und Aschoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer Jerusalems Fortschritt machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in die Stadt zu stiften. Doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Und das Volk von Juda sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt. Wir können die Mauer nicht weiter bauen.
Unterdessen sagten sich unsere Feinde, bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihrem Werk ein Ende machen. Die Juden, die in ihrer Nähe lebten, kamen immer wieder von ihren Wohnorten zu uns und forderten uns auf, kommt zu uns zurück. Darauf stellte ich an den offenen Stellen hinter den niedrigsten Abschnitten auf Sippen, ich teilte die Leute nach Sippen ein und befahl ihnen, sich mit ihren Schwertern, Speeren und Bögen zu bewaffnen. Und ich sah mich um, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und kämpft für eure Feinde, eure Familien und euer Zuhause.
Als unsere Feinde hörten, dass wir ihren Plan kannten und dass Gott ihn vereitelt hatte, kehrten wir an die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Doch von diesem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Männer an der Mauer, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bögen und Kettenpanzern bewaffnet Wache stand. Die führenden Männer standen hinter dem Volk von Juda, das die Mauer wieder aufbaute. Die Lastenträger setzten ihre Arbeit fort, eine Hand am Werkzeug, die andere an der Waffe. Jeder, der baute, trug ein Schwert an seiner Seite und der Mann mit dem Signalhorn stand neben mir. Ich erklärte den vornehmen Bürgern, den Oberhäuptern der Stadt und dem übrigen Volk, der Bau, an dem wir arbeiten, ist groß und sehr weitläufig. Wir arbeiten getrennt entlang der Mauer und weit voneinander entfernt.
Deshalb lauft, wenn ihr den Klang des Hornes hört, sofort dahin, wo er ertönt. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir von Beginn der Morgendämmerung an bis abends, die Sterne wieder sichtbar wurden. Die ganze Zeit stand die Hälfte der Männer mit dem Speer in der Hand Wache. Darüber hinaus forderte ich damals alle auf, über Nacht in Jerusalem zu bleiben. Auf diese Weise konnten sie und ihr Gefolge nachts Wache stehen und tagsüber arbeiten. In dieser Zeit kam keiner von uns, weder ich, meine Verwandten, meine Diener, noch die Wachen, die bei mir waren, je aus unseren Kleidern. Alle führten wir unsere Waffen mit, selbst wenn wir nur Wasser holten.
Gut, was wir hier sehen, ist, dass Sanballat und Tobia sich verschwören wollen gegen Nehemia. Aber zuerst einmal müssen wir wissen, wer ist Sanballat und wer ist Tobia. Wir gehen da der Kurzheit halber einfach auf Sanballat ein. Und dazu haben wir aus dem Lexikon eine kurze Aussage. Sanballat, der Name kommt von Akkad, Sinngibt Lebenshalter der Provinz Samaria. Sein Name ist aus der Urkunde von Elephantine bekannt, in der die Söhne des Sanballat-Statthalters von Samaria genannt werden. Hier sieht man, er ist nicht irgendjemand, er ist ein Statthalter. Will heißen, er hat auch ein Stück weit Autorität gegenüber den Behörden des Königs mit den Aussagen, was er macht. Und weiter steht dazu, stammt vermutlich aus Bet-Horon, da Nehemia ihn nur den Horoniter nennt. Nehemia stößt wegen des Wiederaufbaus Jerusalems bei Sanballat auf Widerstand, weil dieser von Seiten Jerusalem eine Konkurrenz befürchtet. Sanballats Plan, unterstützt durch den Ammoniter Tobia und den Arabern Geshem, einen Überfall auf die Stadt, der von Nehemia vereitelt wird. Hier sieht man, dass von außen ein Druck entsteht. Und als Christ und als eine Gemeinde habe ich sehr oft auch den Eindruck, dass wir einen Druck von außen haben, von der Gesellschaft, von Leuten, die anderer Meinung sind, was die auch absolut sein dürfen, welche uns allerdings im persönlichen Leben herausfordern, anfechten, sei es jetzt wegen des Kundtuns einer Meinung, dass man angefechtet wird, oder halt auch wirklich auf persönlicher Ebene, auch mal erlebt, dass man möglicherweise eine Stelle nicht kriegt wegen des Glaubens. Es kann sehr viele verschiedene auswärtige Herausforderungen geben. Und auch hier sehen wir gut, wie Nehemia damit umgeht. Die Herausforderungen von außen sind eigentlich nicht wirklich das, was uns herausfordert. Es scheint vielleicht etwas Großes zu sein, aber am Ende ist es eigentlich vielmehr eine organisatorische Sache, wie man damit umgeht. Es ist nicht etwas, das uns bedroht, zumindest in der Schweiz nicht. Es gibt Länder, bei denen das wirklich eine Gefahr ist. Und trotzdem, es ist nicht das, was uns als privat gefährdet. Jedoch, wenn wir weitergehen im Text, in das 5. Kapitel, da können wir weiterlesen und da kommen wir zu einer anderen Herausforderung. Und das ist keine Herausforderung, die von außen kommt, sondern eine neue Art von Herausforderung. Etwa um diese Zeit beklagten sich Männer aus dem Volk und ihre Ehefrauen über ihre jüdischen Mitbürger. Einige sagten: Wir haben viele Söhne und Töchter. Wir brauchen mehr Getreide, damit wir genug Nahrung haben, um zu überleben. Andere sagten: Wir haben bereits unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfändet. Wir brauchen Getreide, um unseren Hunger zu stillen zu können. Und noch andere sagten: Wir haben unsere Felder und Weinberge bereits bis ans Äußere beliehen, um dem König die Steuern zu bezahlen. Wir sind doch vom selben Fleisch und Blut wie unsere Landsleute und unsere Kinder sind gerade so wie ihre. Und doch müssen wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen. Wir haben bereits einige unserer Töchter verkauft und sind machtlos dagegen, denn unsere Felder und Weinberge gehören längst anderen.
Als ich ihre Klagen darüber hörte, wurde ich sehr zornig. Ich dachte nach und klagte dann die vornehmen Bürger und Oberhäupter der Stadt an. Ich sagte zu ihnen: Ihr betreibt Wucher mit euren eigenen Verwandten. Ihretwegen berief ich eine große Versammlung ein. Dort sprach ich zu ihnen: Soweit es uns möglich war, haben wir unsere jüdischen Verwandten losgekauft von den fremden Völkern. Und nun verkauft ihr eure Brüder, damit sie uns wieder zum Kauf angeboten werden? Sie aber schwiegen und hatten nichts zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Da fuhr ich fort: Was ihr tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben? Um zu verhindern, dass wir unsere Feinde zum Hunden und meine Männer haben dem Volk Geld und Korn geliehen. Doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen.
Gebt ihnen ihre Felder, Weinberge, Olivenhaine und Häuser noch heute zurück. Und erlasst ihnen auch alles, was sie euch an Geld, Korn, Wein und Öl noch schuldig sind. Auch alles, was sie euch an Geld, Korn, Wein und Öl noch schuldig sind. Da antworteten wir sie: Wir werden alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen einfordern. Wir wollen tun, was du sagst. Daraufhin rief ich die Priester und ließ die vornehmen Bürger und Stadtoberhäupter ein Eid schwören, so zu handeln, wie sie es versprochen hatten. Dann schüttelte ich die Falten meines Mantels aus und sagte: Wer diesen Eid nicht hält, den soll Gott genauso aus seinem Haus und seinem Besitz herausschleudern. Er soll genauso ausgeschüttet und leer sein. Die ganze Versammlung antwortet: Amen. Und sie lobten den Herrn und die Leute taten, was sie versprochen hatten. Auch verzichtete ich von dem Tag an, als der König mich beauftragte, Statthalter in Juda zu werden, für mich und meine Familie auf die mir zustehenden Abgaben des Statthalters, und zwar für die ganze 12 Jahre von 20. bis zum 32. Jahr der Herrschaft von König Artaxes.
Dagegen hatten die früheren Statthalter, die vor mir amtierten, dem Volk schwere Lasten auferlegt und neben Brot und Wein auch 40 Schekel Silber als Abgabe gefordert. Selbst ihre Untergebenen hatten das Volk übervorteilt. Doch aus Gottesfurcht handelte ich nicht so. Ich habe auch selbst im Bau der Mauer mitgearbeitet und alle meine Männer waren ebenfalls dort bei der Arbeit versammelt. Wir alle haben kein Land gekauft. An meinem Tisch trafen sich 150 Vorsteher der Juden zum Essen, ganz abgesehen von den vielen Besuchern aus den Völkern, die um uns herum lebten. Dafür mussten täglich ein Rind, 6 ausgewählte Schafe und Ziegen und eine große Anzahl Geflügel für mich zubereitet werden. Alle 10 Tage wurde darüber hinaus die Weinvorräte aufgefüllt. Dennoch forderte ich mein Recht als Statthalter auf Abgaben vom Volk nicht ein, da die Arbeit ohnehin schwer auf den Menschen lastete. Mein Gott, denke zu meinem Besten daran, was ich für dieses Volk getan habe.
Gut, wenn ich das in die Runde werfen darf. Genau, zuerst war außen, jetzt ist es innen. Der Bau der Mauer kommt nicht voran, weil innen die Struktur oder die Kultur nicht gegeben ist, dass weitergebaut werden kann. Weil die Leute verhungern, weil sie verkauft werden, wortwörtlich verkauft. Es kann kein Wachstum entstehen, weil interne Konflikte sind. Und hier sprechen wir nicht von Nichtjuden, die Juden verkaufen, sondern das ist sozusagen der Kannibalismus des eigenen Volkes an sich selbst. Und das ist eine Herausforderung, die viel schwieriger zu meistern ist, wie die externe, weil es ist intern. Wir können, das Interne der Gemeinde ist eigentlich ein Ort, wo wir Vertrauen haben sollten können. Komplizierter Satz. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist wichtig, dass wir ein gutes, gesundes Gegenüber haben in der Gemeinde, dass wir auch eine Kultur pflegen, die uns aufbaut, die reflektiert. Und hier spreche ich nicht von einer Kultur, die sagt, ja, ist schon alles in Ordnung, sondern eine Kultur, die herausfordert, die auch ein Recht kennt, weil Schulden müssen beglichen werden. Das steht auch im Mose, im dritten Mose so. Aber auch darin findet man ganz klar die Gnade wieder. Und dazu habe ich einen kleinen Text vorbereitet, wie Mose geschrieben wird, wie mit Leuten umzugehen ist, die verschuldet sind. Und das ist immer wieder etwas, das mich eigentlich begeistert. Und wenn dein Bruder verarmt und seine Hand wankt bei dir, so sollst du ihn stützen, den Fremden saßen, auf dass er bei dir lebe. Du sollst von ihm nicht Zins und Mehrung nehmen und sollst fürchten vor deinem Gott, auf dass dein Bruder bei dir lebe. Dein Geld gib ihm nicht um Zins und um Mehrung, gib ihm nicht deine Speise. Ich bin der Ewige, euer Gott, der ihn geführt hat, um euch das Land Kanaan zu geben, auf das ich euch Gott sei. Und wenn dein Bruder neben dir verarmt und dich verkauft, so sollst du dich seiner nicht zum Sklavendienst bedienen. Wie ein Mietling, wie ein Beißer soll er bei dir sein, bis zum Jubeljahr soll er bei dir dienen. Dann gehe er frei von dir, er und seine Kinder mit ihm, und er kehrt zurück zu seinem Geschlecht und zu dem Besitz seiner Väter soll er zurückkehren. Denn meine Knechte sind sie, da ich sie aus dem Land Misraim geführt habe. Sie sollen nicht verkauft werden, wie man Sklaven verkauft. Das Jubeljahr ist ein ganz bestimmtes Jahr im Buch Mose, das alle 49 Jahre vorkommt. Da werden sämtliche Güter im Land neu verteilt und sämtliche Sklaven, um präzise zu sein, die Sklaven von die Juden sind, kommen wieder frei und sie kommen zu ihrem Gut zurück, ihr Land. Das heißt also, es gibt keine Generationenstrafe sozusagen. Nur weil dein Vater einen Bock gebaut hat und jetzt in der Sklaverei lebst, heißt das nicht, dass dein Leben in Ewigkeit in der Sklaverei ist, sondern dass dein Land ist eigentlich ans Blut gebunden. Das kommt wieder zurück. Halt eben nicht gleich sofort. Und hier sehen wir ganz klar, eine Absicht von Gott. Es geht nicht darum, dass wir eine Berechtigung haben, dass wir einfach bekommen, aber es geht auch gerade so wenig darum, dass wir Sklaven sind im Rat unserer Gesellschaft oder in diesem Kontext der Gemeinde. Wir haben Verpflichtungen uns selbst und der Gemeinde gegenüber. Aber auch hier würde ich jetzt weniger sagen, dass die eigentlich zuerst der Gemeinde sind, sondern es steht in der Bibel. Ich würde sagen, es ist zuerst Gott gegenüber. Und was das für die Gemeinde bedeutet, ist aus meiner Sicht nochmals eine andere Frage, womit ich die Gemeinde nicht klein machen möchte. Gehen wir mal zum Kapitel 6.
Als Sambalat und Tobia, der Araber Geshem, und unsere übrigen Freunde hörten, dass der Wiederaufbau der Mauer unter meiner Aufsicht vollendet und keine einzige Lücke darin verblieben war, nur die Torflügel waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die Tore eingefügt, schickten Sambalat und Geshem mir eine Nachricht. Komm, wir wollen uns in Kephirim im Tal Ono treffen. Da sie aber planten, mir etwas anzutun, ließ ich ihnen durch Boten folgende Antwort überbringen. Eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch. Daher kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbräche, um zu euch zu kommen. Viermal schickten sie mir die gleiche Botschaft und jedes Mal gab ich dieselbe Antwort. Beim fünften Mal schickte Sambalat seinen Diener mit einem offenen Brief in der Hand zu mir, in dem stand, die Leute und Geshem sagen mir, dass du und Juden einen Aufstand planen und dass ihr deshalb die Mauer wieder aufbaut. Ihrem Bericht nach wirst du ihr König werden. Du hast dir sogar Propheten herbestellt, die über dir in Jerusalem ausrufen sollen, seht, Juda hat wieder einen König. Dieser Bericht wird auch dem König zu Ohren kommen. Mach dich also auf den Weg und lass uns die Sache besprechen.
Ich schickte ihm als Antwort, es ist nicht so, wie du sagst, du hast diese Geschichte frei erfunden. Sie wollten uns nur einschüchtern und sagten sich, ihre Hände werden von der Arbeit ablassen, sobald das Werk nicht getan wird. Deshalb bete ich, um die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. Später besuchte ich Shemaja, den Sohn Delaias und Enkel Mehetabels, der ans Haus gefesselt war. Er sagte, wir wollen uns im Haus Gottes im Inneren des Tempels treffen und die Tür verbarrikadieren, denn deine Feinde werden kommen, um dich zu töten. Heute Nacht kommen sie und wollen dich umbringen. Doch ich antwortete, sollte ein Mann wie ich vor den Feinden davonlaufen, sollte jemand in meiner Stellung, sich in den Tempel flüchten, um sein Leben zu retten? Nein, ich werde nicht kommen. Ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hat, sondern dass er viel mehr gegen mich geweissagt hatte, weil Tobia und Sanballat gekauft, um mir Angst einzujagen und mich zur Sünde zu verleiten, indem ich seinen Vorschlag befolgte, denn hätten sie mich in Verruf bringen und schmähen können, mein Gott, gedenke Tobia und Sanballat nach allem Bösen, was sie getan haben, und auch der Propheten Noadia und der anderen Propheten, die mich einschüchtern wollten.
Am 25. Tag...
Ist gut für den Moment. Gut, was für eine Herausforderung haben wir hier?
Intrige von außen nach innen.
Ja, würde ich nicht sagen. Also, außen haben wir ja schon.
Belügen.
Nein, gut. Vielleicht ist es für mich persönlich etwas offensichtlicher. Aber, ja.
Durchhalten.
Nein. Es ist die persönliche Herausforderung. Und zwar wird da Nehemiah ganz klar eingeladen, in den Tempel zu fliehen. Und gehört Nehemiah in das Allerheiligste einfach so? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Würde es Sinn machen, dass er dorthin fliehen würde? Ja, aus der Sicht schon. Aber seien wir mal ehrlich, wenn dich jemand umbringen möchte, würdest du dich auch am liebsten an den Ort verkriechen, wo am wenigsten die Leute hingehen. Also zumindest mir würde es höchstwahrscheinlich sehr ähnlich gehen. Und hier findet man allerdings sehr gut, dass sich Nehemiah treu auch wieder ans Wort hält und sich da zuerst an Gott ausrichtet und nicht an dem, was er persönlich sucht. Und das ist auch das, was ihm den Ruf und sein Leben schützt. Denn Nehemiah hat nichts verbrochen, er hat nichts zu verstecken und er hat einen Gott zu gewinnen. Und durch alle Herausforderungen hindurch, als ich das durchgelesen habe, ist mir immer wieder aufgefallen, dass es nicht das Persönliche ist, das Nehemiah in den Herausforderungen gesucht hat. Nein, es ist vielmehr, was sagt die Bibel dazu? Und damit meine ich nicht, wie können wir das vergeistlichen, wir müssen einfach nur beten, sondern man schaut ins Wort, Zion, und was für Maßnahmen müssen wir treffen, dass wir entsprechend dem Gesetz, das Gott uns gegeben hat, an unser Ziel kommen. Und in allen Herausforderungen hat Gott Nehemiah gesegnet. Es heißt nicht, dass es einfach ist. Man muss mit Waffen auf die Mauer. Man hat 50% der Arbeitskraft verloren. Aber Gott hat den Bau gesegnet. Man ist ans Ziel gekommen. Und für mich im Leben, in den Herausforderungen, die ich selber hatte, kann ich das eigentlich nur bezeugen, dass, ja, ich sage immer wieder, Anni, hör mal, das Leben ist scheiße. Und ich stehe zu der Aussage, aber die Frage ist schlussendlich, wie man damit umgeht. Weil Scheiße kann man tatsächlich polieren. Indem wir uns auf sein Wort berufen, indem wir Gott zur Gerechtigkeit machen, wird Gott auch Gerechtigkeit. Wir müssen uns nicht verschwören, um an unsere Ziele, an unsere Wünsche oder Gottes Willen zu gelangen. Sondern wir können darauf vertrauen, dass wenn wir unsere Anliegen zu Gott bringen und unser Leben Gott wohlgefällig leben, dass Gott uns in seiner Hand hat und uns darin schützt und auch segnet. Und ich kann das persönlich in meiner Arbeit, in der Zeit in dieser Gemeinde, auch in der Zeit in der vorherigen Gemeinde, in der Zeit in Rumänien, in meinem persönlichen Leben, in meinem Glaubensleben, kann ich diese Haltung nur unterstreichen. Es ist ein Segen, wenn wir zuerst nach dem Willen Gottes trachten und uns danach richten. Auch wenn es halt eben mal bedeutet, dass wir unten durch müssen, dass wir nicht unsere Wünsche erfüllen können, dass wir halt eben mal für einen Fehler hinstehen müssen und sagen, hey, das ist geschehen, und wir halt eben einen ZS kriegen. Aber in all dem habe ich immer wieder erlebt, es ist so ein großer Segen darin. Denn wir bauen Vertrauen, wir bauen auch persönliche Stärke. Denn Wahrheit kann man vergraben, aber man kann sie nicht zerstören. Gut, ich hoffe, ich habe euch etwas erreicht. Ich hatte da nicht ganz so viel Zeit, das vorzubereiten und dass ihr etwas mitnehmen konntet.